HR Info. Netzwelt.
Wir entsperren damit unser Handy. Wir loggen uns damit in verschiedenen Apps ein und wir bestellen damit online. Die automatische Gesichtserkennung auf dem Smartphone zieht immer mehr in unseren digitalen Alltag ein. Welche Risiken wir aber damit eingehen, darüber machen wir uns immer weniger Gedanken. Gesichtserkennung gewinnt außerdem auch auf staatlicher Ebene immer mehr an Bedeutung, wenn Polizeibehörden Pilotprojekte testen, in denen sie uns durch Kameras überwachen können und das Bildmaterial anschließend per Gesichtserkennung auswerten, um so mutmaßlichen Tätern schneller auf die Schliche zu kommen. Doch welchen Preis müssen die dafür zahlen, die unschuldig sind? Und welche Risiken gehen wir durch die Nutzung von Gesichtserkennung ein? Antworten auf diese Fragen möchte die heutige hr-info-Netzwelt finden. Mein Name ist Juli Rutsch. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei der hr-info-Netzwelt. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wenn Sie Ihr Handy mit Ihrem Gesicht entsperren? Ich muss sagen, ich bin da bisher sehr unbedacht herangegangen und nutze es in immer mehr Situationen. Man könnte quasi sagen, mein Smartphone und ich sind dadurch ein eingeschweißtes Team geworden. Egal ob morgens direkt nach dem Aufwachen, die Schlafmaske noch halb im Gesicht, das Handy erkennt mich. Wenn ich nachmittags mit der Sonnenbrille im Park liege, das Handy erkennt mich. Und wenn ich abends im Halbdunkel auf der Couch noch schnell eine Überweisung tätigen will, das Handy erkennt mich. Aber bezahle ich mit dieser Bequemlichkeit nicht am Ende einen hohen Preis? Denn was weiß ich denn als Verbraucherin schon darüber, was das Unternehmen hinter meinem Smartphone mit diesen Daten macht? Noch undurchsichtiger wird es, wenn Gesichtserkennung dazu genutzt wird, Menschen auf Fotos zu identifizieren, etwa von staatlichen Behörden oder Unternehmen. Dann kommt die biometrische Gesichtserkennung zum Einsatz. Schauen wir uns doch erstmal an, was damit überhaupt gemeint ist.
Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wird bei der biometrischen Gesichtserkennung eine Person mit einer Kamera aufgenommen. Das Foto oder Video, das daraus entsteht, wird dann mit einem Beispielfoto, zum Beispiel dem des Personalausweises, verglichen. Dazu kommt eine Erkennungssoftware zum Einsatz. Die schaut sich dann das Gesicht genauer an und konzentriert sich auf spezielle Merkmale. Also solche, die sich durch Mimik wie durch ein Lachen nicht verändern. Das können die oberen Augenhöhlen sein, Wangenknochen und Partien des Mundes. So wird das Gesicht in einen digitalen Code umgewandelt. Der sieht aus wie ein Gitternetz, das sich auf das Gesicht legt. Ist dieses auf verschiedenen Fotos immer wieder dasselbe, gibt die Software an, dass es sich um die gesuchte Person handelt. In der Forschung gibt es außerdem bereits erste Ansätze einer 3D-Gesichtserkennung.
Der große Vorteil ist natürlich, Polizeibehörden können dadurch Straftäter viel schneller identifizieren. Etwa wenn an Bahnhöfen zum Beispiel Kameras aufzeichnen, wenn Menschen angegriffen oder dort auch verdächtige Koffer abgestellt werden. Durch die künstliche Intelligenz werden vielleicht auch Täter stärker davor zurückschrecken, kriminell zu werden, weil sie wissen, dass ihre Handlungen überwacht werden. Soweit die Theorie. Schauen wir uns doch aber mal an, wie die Gesichtserkennung in der Praxis aussieht. Dazu wagen wir jetzt erstmal einen Blick nach China, denn hier wird Gesichtserkennung bereits so umfassend genutzt wie in keinem anderen Land. Ich habe deshalb mit Benjamin Eisel gesprochen. Er ist als Korrespondent für HR Info in Peking vor Ort. Von ihm wollte ich erstmal wissen, wie die Gesichtserkennung dort im Alltag überhaupt genutzt wird.
Also es wird immer mehr. Zum Beispiel gibt es Modellversuche, dass Gesichtserkennung verwendet wird bei der U-Bahn. Also in China ist es in allen U-Bahn-Systemen so, dass man durch so Tore durch muss. Also es ist nicht wie in Deutschland, dass man einfach einsteigen kann. In London gibt es das zum Beispiel auch. Da muss man eine Karte hinhalten. Viele halten ihr Smartphone auch schon mittlerweile hin. Und dann gehen die Tore auf und man kommt quasi auf den Bahnsteig bei der U-Bahn. Und hier machen jetzt viele Städte, probieren das jetzt aus mit Gesichtserkennung. Das heißt, man muss nicht mehr sein Smartphone oder seine Karte hinhalten, sondern das Gesicht wird gescannt, wenn man bei diesem Modellversuch mitmacht. Das ist freiwillig bislang und dann geht das Tor auf und man kann einfach in die U-Bahn einsteigen. Das Gleiche gibt es bei Bezahlterminals, in zum Beispiel Fastfood-Restaurants. Und so ein kleiner Gag, in Peking gibt es eine Parktoilette und da wird auch das Gesicht gescannt, wenn man die benutzt. Und dann kriegt man 60 cm Toilettenpapier und dann ist man, glaube ich, für 2 Stunden gesperrt und darf das nicht mehr verwenden. Das bekommt also kein neues Toilettenpapier mehr. Das sind jetzt alles nette, praktische Beispiele. Es gibt aber auch Beispiele, die ich jetzt nicht so nett finde. Zum Beispiel gibt es ein paar Ampeln in China in manchen Städten. Wenn man da bei Rot über die Ampel geht, dann wird auch das Gesicht gescannt und dann gibt es Naming and Shaming. Da gibt es dann große Tafeln, da steht dann der Name und teilweise auch das Gesicht und dann steht dann dabei, dass man bei Rot über die Straße gegangen ist. Und es wird natürlich auch hier zur Überwachung genutzt. Mhm. In Peking auf der Straße, es gibt hier hunderttausende Kameras, genaue Zahlen gibt es nicht. Da wird es mit Sicherheit auch eingesetzt und das ist dann natürlich nicht mehr so schön.
Aber ich stelle mir vor, das ist doch eine unfassbare Riesendatenmenge. Ich meine, es leben so viele Millionen Menschen in China. Und wenn diese ganzen Daten gesammelt werden, gespeichert werden, wer wertet das denn aus? Und wie kann ich mir das vorstellen, dass da überhaupt jemand noch eine Kontrolle drüber hat?
Da gibt es riesige Rechenzentren, wo diese Daten gespeichert werden. So genau weiß man nicht, was damit passiert. China ist eine Diktatur. Es passiert ganz viel im Verborgenen. Das ist alles überhaupt nicht transparent. Es gibt keine Kontrollinstanzen. Und wie Sie eben schon gesagt haben, es ist ein riesiges Land, fast 1,4 Milliarden Menschen. Da sind unglaubliche Datenmengen, die da zusammenlaufen. Es gibt Schätzungen, dass es zwischen 200 und 600 Millionen Kameras in China gibt.
Wahnsinn.
Das wäre, wenn es 600 Millionen wären, fast jeder zweite Chinese, auf den eine Kamera käme. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Datenmengen sind. Wie diese ausgewertet werden, weiß man auch nicht genau, ob alles vernetzt ist. Ich glaube eher nein. Aber ich glaube auch, dass wenn der Staat was möchte, dann kommt er dran. Und es geht schon auch der Trend hin, die Sachen immer mehr auszuwerten. Das wird ja gerade ein Sozialkreditsystem aufgebaut in China. Also es soll quasi von jedem Chinesen eine Datenbank angelegt werden. Da werden dann alle Informationen gesammelt und die Daten können dann auch abgeglichen werden. Also wenn sich dann jemand schlecht verhält, gibt es halt Minuspunkte und wenn sich jemand gut verhält, soll es Pluspunkte geben und das kann dann auch Konsequenzen haben.
Das ist verrückt. Also ja, ist schwer vorstellbar, besonders hier in Deutschland schwer vorstellbar. Wie gehen denn die Menschen in China damit um, dass sie so dermaßen überwacht werden und dass diese Technik immer mehr eingesetzt wird, um sie auszuspionieren?
Die meisten Chinesen gehen tatsächlich sehr unkritisch damit um. Mhm. Was man oft hört, ist, ich habe ja nichts zu befürchten. Die Daten nutzt ja nur die Polizei und das macht die ja nur, um Verbrecher zu fangen. Und das ist auch so die Linie des Staates. Also deswegen gibt es nicht sonderlich viel Kritik. Die Leute sagen, naja klar, wenn ich diese Technik nutze, wird für mich das Leben praktischer und für die Polizei auch. Das heißt, es können Verbrecher gefangen werden und ich bin ja kein Verbrecher und deswegen schadet das nicht. Wenn man mit Leuten sich unterhält, also Freunde von mir, Chinesen, die auch im Ausland gelebt haben, die sind dann zum Teil ein bisschen kritischer, aber man kann diesem ganzen System ja nicht so wirklich entweichen. Deswegen haben, glaube ich, viele auch einfach, die sich damit auseinandersetzen. Ich übrigens auch, wenn ich mich hier bewege. Natürlich stört es mich, aber ich klammer das so gut es geht aus und versuche das irgendwie so ein bisschen auszublenden.
Ja, darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Wie geht es Ihnen damit? Also wenn Sie jetzt das Büro verlassen oder wenn Sie Ihre Wohnung verlassen und wissen, hunderte Kameras sind auf Sie gerichtet und Sie werden auf Schritt und Tritt verfolgt. Also Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie versuchen es auszublenden, aber geht das überhaupt?
Also es ist unheimlich, wenn man hier zum Beispiel auf die Straße geht vorm Büro. Vor 2-3 Jahren hingen da noch keine Kameras und jetzt hängen da so viele Kameras, dass man die schon gar nicht mehr zählen kann. Ja. Es fällt besonders nachts auf, weil die alle um die Linse so einen Ring, so einen Lichtring haben aus LEDs und nachts leuchten die dann halt an. Wenn man dann nach oben guckt, dann guckt man direkt in die Kamera und wird angeleuchtet und die sind überall. Also in diesen Momenten, wenn ich da irgendwie nachts langlaufe, dann ist es mir mal besonders bewusst. Es ist mir auch bewusst, wenn ich zum Beispiel Nachrichten schreibe über WeChat, das ist dieser chinesische Messenger-Dienst, so ähnlich wie WhatsApp. WhatsApp ist ja hier geblockt, wie das meiste andere auch, was wir im Westen verwenden.
Ja.
Dann weiß ich auch, dass die Nachrichten vermutlich gescannt und mitgelesen werden. Also die Kommunikation von 1,4 Milliarden Chinesen, die auch alle dieses System verwenden, dieses WeChat, deren Kommunikation wird auch gescannt und mitgelesen und gespeichert irgendwie. Dann bin ich mir dessen schon bewusst. Ich versuche es dann zu vermeiden und versuche dann irgendwie eine VPN zu nutzen und vielleicht doch verschlüsselte Programme zu nutzen. Also man kann dem Ganzen schon ein Stück weit ausweichen, aber komplett kann man dem ganzen Überwachungswahnsinn hier nicht ausweichen.
HR Info, Netzwelt.
Wenn ich mir die Kontrollmacht eines Staates vor Augen führe, die durch Gesichtserkennung begünstigt wird, wie es in China der Fall ist, dann bekomme ich regelrecht Angst. Klar, natürlich müssen wir uns vor Augen führen, dass China eine Diktatur ist und keine Demokratie. Aber dennoch bekomme ich bei dem Gedanken daran, in Zukunft von Kameras auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden, Bauchschmerzen. Aber sind diese Befürchtungen berechtigt oder sind wir in Deutschland einfach nur zu übervorsichtig? Das wollte ich von Linus Neumann wissen. Er ist IT-Experte und Sprecher des Chaos Computer Clubs, ein Verein, der sich für Cybersicherheit einsetzt. Was mich als erstes brennend interessiert, inwiefern nutzt er denn die Gesichtserkennung auf seinem Smartphone?
Ich habe ein Telefon mit Gesichtserkennung und ich bin sehr unglücklich, dass dieses Telefon mir nicht die Möglichkeit bietet, zum Beispiel so etwas zu machen, wie dass ich bei Vorhandensein meines Gesichtes ein beispielsweise kürzeres Passwort eingeben muss als ohne mein Gesicht. Aus Sicherheitserwägungen reichen mir biometrische Merkmale grundsätzlich nicht aus. Was daran liegt, dass ich diese Merkmale offen am Körper trage, sie in der Regel mit geringem Aufwand zu fälschen sind und ich sie im Gegensatz zu einem Passwort nicht ändern kann. Das heißt, ich habe heutzutage im Prinzip die Wahl, wenn ich in der U-Bahn mein Telefon entsperre, ein Passwort einzugeben und das Risiko zu haben, dass mir jemand über die Schulter schaut. Oder ich kann das Telefon mit meinem Gesicht entsperren und muss das Risiko eingehen, dass die Menschen in der Bahn mein Gesicht gesehen oder fotografiert haben. Beides sind relativ unbefriedigende Sicherheitsmechanismen, wenn man sich überlegt, was für Daten wir auf unseren Smartphones speichern.
Was ist denn das Problem, dass Leute mein Gesicht gesehen haben und dann zum Beispiel mein Handy in die Finger bekommen, dass sie sozusagen, wenn sie mich fotografiert haben, das dann mit dem Foto auch entsperren könnten? Geht sowas?
Mit dem Foto geht es bei älteren Geräten. Bei einem iPhone brauchen Sie dann schon ein 3D-Modell von dem Gesicht. Aber ein solches 3D-Modell können Sie auch mit wenigen Bildern aus verschiedenen Winkeln relativ einfach erstellen. Ja, das 3D-Modell muss nicht so hochauflösend sein, dass es eine besondere Herausforderung wäre, diese Gesichtserkennung zu umgehen.
Wenn wir uns diese technischen Möglichkeiten vor Augen führen, die Gesichtserkennung jetzt schon möglich macht, was sind denn Ihrer Meinung nach die absoluten Vorteile dieser neuen Technik?
Mir fällt es tatsächlich schwer, dafür sinnvolle Vorteile zu finden, da Gesichtserkennung als Sicherheitsmerkmal in meinem Sinne unzureichend ist. Das Gesicht ist zu einfach zu kopieren und daher der sinnvolle Anwendungszweck der Gesichtserkennung eigentlich nur in der Überwachung liegen kann. Also große Menschengruppen überwachen, Menschen tracken in ihren Bewegungen und es fällt mir da durchaus schwer, nicht mal Anwendungen für Gesichtserkennung zu sehen, die in meinem Sinne wären. Ja, also die meine Bedürfnisse als Bürgerin oder als Konsumentin in irgendeiner Weise befriedigen, ohne mir einen nicht viel größeren Anteil an Nachteilen mit hinzuzubringen.
Welche Gefahren sehen Sie denn in Gesichtserkennung? Also wir haben vorhin schon Einblicke bekommen, wie Gesichtserkennung in China genutzt wird, eben nicht zur Bekämpfung nur von Kriminalität, sondern eben auch, um das gesamte Volk dort zu kontrollieren und zu überwachen. Jetzt ist es so, dass China eine Diktatur ist, wir leben in einer Demokratie. Wie groß ist es denn hierzulande trotzdem die Gefahr, dass diese neuen technischen Möglichkeiten als Überwachungsinstrument missbraucht werden?
In Deutschland wie in jedem anderen Land werden neue Überwachungstechnologien mit der Begründung der Abwehr schwerer Straftaten eingeführt und im weiteren Verlauf dann, wenn sie einmal da sind, natürlich ausgeweitet für weniger schwere Straftaten. Sei es bei der Vorratsdatenspeicherung, sei es bei den Staatstrojanern, also dem staatlichen Hacking von Computern. Und es dauert nicht lange, bis sie dann eben auch im Bereich der Alltagskriminalität eingesetzt werden oder für allgemeine Erfassungen von Menschen, die sich also auch nur in der Nähe einer Straftat bewegen. Und insbesondere bei einer flächendeckenden Gesichtserkennung ist dies der Fall. Die Systeme müssen ja jedes Gesicht kontrollieren und nicht nur diejenigen, nach denen sie suchen. Ja, wenn sie nach etwas suchen, dann suchen sie ja auch überall und nicht nur dort, wo sie es finden. Und genauso funktionieren Gesichtserkennungssysteme in der Videoüberwachung.
Mir ist bei der Recherche zu diesem Thema ein Bericht des einflussreichen New Yorker Forschungsinstituts in die Hände gefallen, das I Know Institute. Die haben darin die Gesichtserkennung als eine der wichtigsten Herausforderungen für die Gesellschaft und Politik identifiziert und kritisieren, dass zum Beispiel in den USA die Einführung von KI-Systemen rasch zunehme, ohne dass es angemessene Vorschriften oder Kontroll- und Handlungsregeln gäbe. Sehen Sie diese Defizite auch in Deutschland, dass sozusagen die Technik schneller ist, als diese zu kontrollieren?
Das Problem bei Gesichtserkennungstechnologien ist, dass sie nur dann sinnvoll anwendbar sind, wenn sie viele Menschen erfassen und viele Menschen überwachen. Das heißt, diese Technologien werden entweder von großen Unternehmen eingesetzt, um große Flächen zu überwachen, oder natürlich von Staaten und Regierungen. Was die Gesichtserkennung angeht, haben wir aber so einen Langzeitfingerabdruck der Menschen. Ja, unser Gesicht ist quasi so eindeutig wie unser Fingerabdruck. Und wir haben aus guten Gründen natürlich Vorbehalte dagegen, dass alle Menschen alle Fingerabdrücke abgeben müssen, weil diese Fingerabdrücke ein Leben lang gegen sie verwendet werden können. Und das ist natürlich auch ein Zeithorizont, der da eingegangen wird, der eben mitunter das gesamte Leben einer Person umfassen kann und damit eben auch sehr schwer absehbar ist, wie sich diese Technologie von mir aus in 10, 20 Jahren entwickelt und wie sich die Motivationen und Belange derer entwickeln, die über diese Technologien verfügen. Sind also sehr starke Überwachungs- und Machtinstrumente. Und natürlich brauchen wir für die sehr strenge Regeln zur Wahrung unserer Privatsphäre und zur Abwehr des Missbrauchs dieser Technologien.
Wenn wir jetzt zum Beispiel auch auf Facebook schauen, die nutzen ja auch schon Gesichtserkennung und scannen jeden Tag Millionen von Fotos, um bestimmte Nutzer zu identifizieren. Die Trefferquote soll relativ gut sein, wie die eines Menschen. Bei Google ist es so, die bieten eine spezielle Bildersuche an. Dort können Menschen von ganz frühen Kinderfotos als heutige Erwachsene auch identifiziert werden. Die Trefferquote hier noch besser als die eines Menschen. Was ich mich da frage ist, die Katze ist ja bereits aus dem Sack. Das heißt, die Technik ist schon da. Die Regelungen und auch das Bewusstsein darüber aber noch nicht so wirklich. Also welche Gefahren setzen wir uns denn jetzt schon aus in Deutschland und wo nutzen wir Gesichtserkennung jetzt schon und bemerken gar nicht, dass wir damit vielleicht schon gewisse Risiken eingehen?
Die Primärgefahr bei Gesichtserkennungstechnologien ist, dass selbst wenn wir sie als Konsumentinnen anwenden, sie in den Händen einiger weniger großer Konzerne sind. Ja, wenn Sie beispielsweise Bilder von sich oder einer Freundin über Google oder Facebook suchen, dann kommt es Ihnen vielleicht so vor, als wäre diese Technologie in Ihrer Hand. Sie müssen sich aber vorstellen, Facebook oder Google kann mit dieser Technologie alle Menschen auf allen Bildern kennen und auf allen Bildern wiederfinden. Und diese Asymmetrie in der Anwendung, diese Konzentration der Macht bei denen, die Daten haben, um Gesichtserkennung durchzuführen. Das ist die Herausforderung für letztendlich eine demokratische Gesellschaft.
In ganz Großbritannien wird ja auch die Gesichtserkennungstechnik bereits durch die Polizei eingesetzt. Dort wurde aber gemessen, dass in 91% der Fällen die Treffer fehlerhaft waren und dadurch fast 2.500 Menschen fälschlich identifiziert wurden. Jetzt wäre meine Frage, wie können wir uns als Öffentlichkeit denn darauf verlassen, dass die Daten richtig behandelt werden, die damit erhoben werden?
Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die erhobenen Daten korrekt verarbeitet werden. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die erhobenen Daten korrekt sind. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass diejenigen, die die Daten erheben, dies mit lauteren Motiven tun. Stellen Sie sich also eine Ermittlerin vor, die vor einem Bildschirm sitzt, zwei Bilder dort hat, sagt, das ist wahrscheinlich nicht die gleiche Person. Der Computer sagt aber, das ist die gleiche Person. Wird dieser Mensch nun aufgrund seiner Algorithmengläubigkeit dem Computer Glauben schenken? Im Zweifelsfall werden Menschen das tun, wie wir immer wieder in Experimenten, in der Realität und an Fehlentscheidungen sehen.
Sagt Linus Neumann, IT-Experte und Sprecher des Netzvereins Chaos Computer Club. Die automatische Gesichtserkennung zur Identifizierung von Personen wird kommen, auch in Deutschland. Hier werden zwar noch keine gesichtserkennenden Kameras eingesetzt, doch die Polizei experimentiert bereits mit der Technologie. Am großen S-Bahn-Knotenpunkt Südkreuz in Berlin zum Beispiel. Bis vor einem Jahr liefen dort Überwachungskameras im Testbetrieb. Aktuell läuft ein zweiter Test. Die Erkenntnisse daraus sollen in ein neues Bundespolizeigesetz fließen, das darüber entscheidet, wie die Gesichtserkennung bei uns eingesetzt werden soll. HR-Info-Reporterin Isabel Lerch aus unserem Hauptstadtstudio fasst den aktuellen Stand mal für uns zusammen.
Mehr als 80%. So hoch lag laut Bundesinnenministerium die Trefferquote der Gesichtserkennungssoftware. Ein Jahr lang erfassten Kameras die Gesichter der Passanten am Berliner S-Bahnhof Südkreuz. 300 Testpersonen ließen dafür ihre Daten speichern. Das heißt, in mehr als 8 von 10 Fällen erkannte das System einen dieser registrierten Probanden. Der Computer lag daher zwar sehr oft richtig, doch manchmal irrte er sich auch. Dann schlug das System Alarm, und zwar bei einem nicht registrierten Passanten, der einer Testperson bloß ähnlich sah. Zu diesen Fehlern äußerte sich die Sprecherin des Innenministeriums Petermann nach der Testauswertung im vergangenen Herbst.
Die Fehlerquote liegt bei 0,1%. Insofern ist das eine sehr geringe Fehlerquote und deswegen sind wir als Bundesministerium des Innern sehr zufrieden mit diesem Ergebnis.
Für Innenminister Seehofer ist klar, automatische Gesichtserkennungssysteme haben einen wesentlichen Mehrwert für die Polizeiarbeit. Er möchte die Nutzung solcher Software deshalb gesetzlich möglich machen. Beim Koalitionspartner SPD ist man dagegen eher skeptisch, erklärt Bundestagsabgeordneter Jens Zimmermann.
Wir sind da auch immer wieder überrascht, wenn Herr Seehofer mit neuen Sicherheitsfantasien kommt, weil der ist eher auf dem Weg unterwegs. Alles, was technisch möglich ist, muss gemacht werden. Das ist nicht die Meinung der SPD. Wir wollen eine ausgewogene Abwägung von Bürgerrechten und Sicherheit. Und bei der biometrischen Gesichtserkennung sind wir da noch ziemlich weit am Anfang. Deswegen ist da große Zurückhaltung geboten.
Die linken Abgeordnete Anke Domscheit-Berg lehnt die geplante Gesichtserkennung ab.
Wir sind dagegen, weil es ein Eingriff in demokratische Grundrechte ist, der nicht mehr Sicherheit bringt, der das nur vorgaukelt, der aber eben gleichzeitig Grundrechte verletzt.
Für den FDP-Abgeordneten Manuel Höferlin muss zunächst der Umgang mit den Daten geklärt sein.
Und dann kann man, wenn das geregelt ist, an Brennpunkten durchaus auch Kameraüberwachung einsetzen, punktuell, vielleicht auch zeitlich begrenzt. Da lehnen wir als FDP das nicht vollständig ab, aber Voraussetzungen müssen geschaffen sein und die Freiheiten der Bürger müssen auch noch irgendwo gewahrt werden.
Aktuell läuft am Südkreuz der zweite Teil des Pilotprojekts. Nun analysieren Systeme nicht mehr die Gesichter, sondern das Verhalten der Passanten. Die gewonnenen Erkenntnisse der beiden Tests möchte das Innenministerium nutzen, um einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Der könnte der Bundespolizei erlauben, Systeme zur Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen einzusetzen. Aber schon jetzt ist klar, Innenminister Seehofer muss mit politischem Widerstand rechnen.
Der sich womöglich auch aus der Öffentlichkeit regen wird. HR-Info-Reporterin Isabel Lerch aus unserem Hauptstadtstudio mit einem Überblick, wie Politiker in Berlin darüber diskutieren, die biometrische Gesichtserkennung in Deutschland einzusetzen. Meine Kollegin Gabi Beck aus der HR-Info-Redaktion hat sich ihre eigenen Gedanken darüber gemacht.
Also meine Foto-App auf meinem Smartphone erkennt selbstständig die Personen auf den Bildern, ohne dass ich jemals Namen gespeichert habe. Das finde ich gruselig, ja erschreckend sogar. Aber es ist ganz normale Gesichtserkennung. Willkommen im Jahre 2019. Und genauso hat die Kamera oder besser gesagt die 80 Kameras am Bahnhof Südkreuz in Berlin erkannt, wenn hier einer ihrer Probanden vorbeigegangen ist. Wenn wir das jetzt weiterdenken, dann kann man die Software ganz schnell mit den Passfotos von 80 Millionen Deutschen füttern und schon weiß der Big Brother oder wer auch immer Bescheid, dass ich am Bahnhof Südkreuz war oder wo auch immer die Kameras in Zukunft aufgestellt werden, macht mir Angst. Ich will nicht, dass man mir nachspionieren kann und vielleicht kann man da noch erkennen an meinem Gesicht, wie ich gelaunt war, lache, blicke ich gestresst oder mit wem bin ich gerade unterwegs. Freiheit heißt für mich, dass ich machen kann, was ich will. Und klar gibt es auch das ein oder andere Bild von mir im Netz, Instagram oder Facebook. Aber das war meine freie Entscheidung. Ja, und klar endet die Freiheit da, wo wir andere beschränken. Und ich verstehe komplett, dass gesuchte und registrierte Straftäter so möglicherweise den Fahndern ins Netz gehen könnten. Wenn diese Gesichtserkennung wohlmöglich überall in Deutschlands Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen aufgestellt werden könnte, wäre sicherlich ein Argument. Und was ist mit der 0,1% Fehlerquote, wenn Unschuldige plötzlich ins Fadenkreuz der Fahnder gelangen, nur weil die irgendwelchen Straftätern ähneln? Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, ist die technisch so faszinierende Gesichtserkennung, egal wo sie eingesetzt wird, ein Angriff auf unser Recht auf Privatsphäre. Wir Journalisten übrigens müssen Menschen pixeln, die nicht gezeigt werden wollen.
Sagt Gabi Beck aus der hr-Info-Redaktion. Halten wir noch einmal fest, welche Antworten uns die heutige hr-Info-Netzwelt zum Thema Gesichtserkennung gegeben hat. Wir geben letztendlich unser Gesicht aus der Hand und wir werden es auch nicht wiederbekommen. Damit wird die neue Technik ein sehr starkes Überwachungs- und Machtinstrument. Denn unser Gesicht ist etwas, das wir nicht mal so eben ändern können wie ein Passwort, wenn unsere Privatsphäre gehackt wurde. Wir brauchen also ganz klare Regelungen, wie diese neue Technologie ethisch und politisch eingesetzt werden kann, damit sie wirklich einen Vorteil bietet. Denn eines steht fest, die biometrische Gesichtserkennung wird kommen, auch bei uns in Deutschland. Das war die hr-Info-Netzwelt zum Thema Augen auf, was Gesichtserkennung für unser Privatleben bedeutet. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, dann einfach auf hr-info-radio.de. Dort können Sie sie auch als Podcast herunterladen. Mein Name ist Juli Rutsch.